Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Black Chili Messer. Dein Messerpartner für verdammt scharfe Messer mit ausgezeichnetem Design und Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und mit dem Code SCHLEMMER15 erhältst du gleich mal satte 15% auf deine erste Bestellung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Ein Restaurant in Japan, wo es nahezu unmöglich war zu reservieren, weil die im Prinzip nur ihre Regulars, also die Stammgäste, haben das komplett ausreserviert. Jedes Mal, wenn die hingegangen sind, haben sie eine neue Reservierung gemacht in 6 Monaten, ein Jahr in der Zukunft.
Ach krass.
Und auch erst habe ich es probiert über Hotel-Concierges und die haben da angerufen und gesagt, nee, wir haben nichts, geht nicht. Und dann haben sie Online-Reservierungen gehabt, die waren auch ich glaube, da haben sie vielleicht einen Tisch freigegeben und der war in Sekunden weg.
Ja.
Und was ich am Ende gemacht habe, ist einfach ein Programm geschrieben hat, das auf deren Online-Reservierungsseite wirklich jede Minute nachgeschaut hat, ist irgendwas frei, ist irgendwas frei, ist irgendwas frei. Und mir dann eine SMS geschickt hat, wenn wirklich was frei war, also irgendjemand gecancelt hat, also regulär kam da nichts mehr durch. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in Japan war ohnehin. Dann habe ich eine Nachricht gekriegt, in einer Woche ist ein Tisch frei, schnell reserviert und dann dorthin gegangen.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer zu der heutigen Bonusfolge, denn ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gast. Er wohnt eigentlich in Kalifornien in den USA, fliegt aber regelmäßig für gutes Essen um die Welt, hat dabei schon über 2 Millionen Flugmeilen gesammelt und nach dazu hat er als einer der ganz wenigen auf der Welt aktuell alle 3-Sterne-Restaurants besucht. Das heißt, er war auch schon im neu ausgezeichneten Herlin und auch bei Toro in der Schreiberei hier in München. Und solange haben diese beiden ja noch nicht mal ihren 3. Stern, sondern es ist ja alles ganz frisch. Wir sitzen heute hier im Hotel zusammen. Ihr werdet ein bisschen Hintergrundgeräusche hören, aber seid ihr ja gewohnt. Und zurzeit ist er wieder in München und damit sage ich Servus bei The Flying Schlemmer, Matthias Ruhl.
Hallo.
Stimmt das? Du hast gerade so kritisch geschaut mit 2 Millionen Flugmeilen.
Habe ich jetzt nicht nachgezählt, aber sowas sind 1,5 Millionen bis 2 wahrscheinlich, ja.
Und dann gibt es heute noch etwas Besonderes, denn bei Bonus- und Special-Folgen werde ich in Zukunft, sage jetzt mal, immer mal wieder einen Gast mit dabei haben, so einen kleinen Sidekick. Ihr kennt ihn schon aus Folge 1, er war mein erster Gast hier im Podcast und hat damals dem Projekt, sage jetzt mal, als erstes sein Vertrauen geschenkt. Er ist eingesprungen bei einem Event, das mal veranstaltet wurde, als der Koch, sage jetzt mal, mit einer Verletzung ausgefiel, war beim Ingolstädter Gourmet-Festival mit dabei, ist heute bei The Flying Schlemmer mit dabei und mich freut es ganz besonders, dass du mit dabei bist und heute deine Sternekochsicht ein bisschen mit reinbringst. Maximilian Schmidt ist mit dabei.
Hallo, servus. Danke, Christian, dass ich wieder da sein darf.
Wie fühlt es sich für dich an, die Seiten mal zu wechseln?
Oh, ich bin immer gespannt auf alles, was kommt. Und in dem Moment natürlich ist es besonders spannend für mich, einen derart erfahrenen Foodie, sage ich jetzt mal, zu sehen, zu treffen. Und ja, ich bin für alles offen.
Hast du dich gut vorbereitet? Jetzt klär mir aber mal die Fragen, alle Fragen zuerst, Matthias. Okay. Warst du schon einmal im Roten Hahn bei ihm zum Essen?
Nein, war ich leider noch nicht.
Da hast du was verpasst.
Klingt so, ja. Muss ich nachholen.
Lass uns deine Pläne zu, oder wie oft bist du in Deutschland?
Also 3-4 Mal im Jahr vielleicht. Ja, also teilweise für Familie, teilweise zum Essen gehen. Also jetzt, wo ich weiß, dass es das Restaurant gibt, werde ich mal gucken, ob ich da irgendwo vorbeikomme.
Flughafen hat der Ringsburg nicht.
Ja,
das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Ist ein bisschen mehr Provinz. Ja.
Na gut, Auto kann man auch mieten.
Ja, ja, klar.
Kein Problem.
Ja.
Warum bist du eigentlich derzeit wieder in München? Ich habe gesehen, du warst Anfang des Jahres, nicht Anfang des Jahres, was habe ich denn da geschrieben? Du warst Ende Juli. So rum. Ja. Schwupps in beiden neuen Restaurants im Herlin und im Toro. Mhm. Jetzt bist du wieder in München. Warum diesmal?
Dieses Mal wegen Familie. Meine Familie, wir leben alle in Kalifornien und ich denke, meine Kinder sollten ihre Cousinen, Cousins einmal im Jahr zumindest sehen. Dann normalerweise reisen wir im Sommer immer nach Deutschland und dann hat sich München angeboten, weil es auf der Reise war.
Also diesmal gar nicht so zum Essen?
Nein. Die kleinen Kinder, die sind 5 Jahre alt, die 2 Zwillinge und die kann man nicht wirklich in Sterne-Restaurants mitnehmen.
Aber es geht ja schon immer recht schnell bei dir, dass wenn ein neues 3-Sterne-Restaurant aufploppt, du dann schnell vor Ort bist. Also du hast ja aktuell auch schon wieder alle besucht, die es aktuell gibt, soweit ich weiß.
Ja, momentan bin ich wieder aktuell ich merke immer, wenn neue Sterne rauskommen, am Anfang ist es ganz leicht, was zu reservieren und dann ein paar Tage später ist es auch monatelang ausreserviert. Deswegen rieche ich lieber schnell was, wenn es irgendwie reinpasst. Jetzt in München und in Hamburg war das passend, weil ich sowieso in Deutschland war in der Woche. Und in Los Angeles, ich meine, das war einfach nur ein Flug, ein Stundenflug entfernt, wo ich wohne. Das ging dann noch. Wenn es jetzt in Japan ist, wird es ein bisschen länger dauern.
Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wo findet die nächste Gala statt?
Die nächste, glaube ich, Tokio, wo es jetzt was passieren könnte.
Okay, also du hast es auch immer mit auf dem Schirm?
Ich google ab und zu und schaue mal, wann die Preisverleihungen sind. Dann gucke ich dann YouTube, schaue ich dann zu und im besten Fall, sobald sie was bekannt geben, sitze ich schnell und reserviere dann Open Table oder was immer es ist.
Gibt es da Tipps von dir aus Profisicht, Tische reservieren? Oder?
Oh nein, ganz schwierig. Also selbst mit Vitamin B ist es schwierig, weil ich meine, jeder Gast bekommt da schon wahrscheinlich eine gleiche Wertschätzung, einen Tisch zu bekommen. Klar, wenn man jetzt bei einem Kollegen reservieren will und man kennt sich ein bisschen, wenn er einen Platz hat, dann okay, aber wenn er ausgebucht ist, dann kann er ja auch keinen Gast für dich ausladen. Also da muss man ganz normal reservieren.
Okay, ist das bei dir, du hast ja dann wahrscheinlich aber deinen Ruf ja schon ein bisschen weg, also dich kennen wir ja dann, sag jetzt mal, in der Branche und wahrscheinlich auch unter den 3 Sternen oder auch unter den kommenden 3 Sternen. Fällt es dir mittlerweile leichter?
Also ich habe bislang, habe ich noch nie irgendwie Vitamin B benutzt, also ich habe immer nur regulär reserviert.
Aber du hast ein eigenes Computerprogramm, glaube ich, geschrieben, oder?
Da war ein Restaurant in Japan, wo es nahezu unmöglich war zu reservieren, weil die im Prinzip nur ihre Regulars, also die Stammgäste, haben das komplett ausreserviert. Jedes Mal, wenn die hingegangen sind, haben sie eine neue Reservierung gemacht in 6 Monaten, ein Jahr in der Zukunft.
Ach krass.
Und auch erst habe ich es probiert über Hotel-Concierges und die haben da angerufen und gesagt, nee, wir haben nichts, geht nicht. Und dann haben sie Online-Reservierungen gehabt, die waren auch ich glaube, da haben sie vielleicht einen Tisch freigegeben und der war in Sekunden weg.
Ja.
Und was ich am Ende gemacht habe, ist einfach ein Programm geschrieben hat, dass auf deren Online-Reservierungsseite wirklich jede Minute nachgeschaut hat, ist irgendwas frei, ist irgendwas frei, ist irgendwas frei. Ach, und mir dann Scheiße. Eine SMS geschickt hat, wenn wirklich was frei war, also irgendjemand gecancelt hat, also yeah. Regulär kam da nichts mehr durch und dann hatte ich das Glück, dass ich in Japan war ohnehin, dann habe ich eine Nachricht gekriegt, in einer Woche ist ein Tisch frei, schnell reserviert und dann dort hingegangen.
Ach krass.
Inzwischen hat Michelin das Restaurant aus dem Guide rausgenommen, wahrscheinlich aus genau dem Grund, weil es praktisch unmöglich ist, das eine Reservierung zu kriegen.
Ah, von dem habe ich, ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich habe
Makimura.
Ah ja, krass.
Das war auch so, das ist super netter Laden, 7 Sitze am Tresen und es ist wirklich so ein Husband-Wife-Team, ganz super freundlich, also sehr nett.
War geil?
Das Essen war vielleicht nicht das allerbeste, was ich jemals hatte, aber die Atmosphäre war wundervoll. Ich kann verstehen, warum Leute da immer wieder hingehen wollen.
Super, wow.
Aber das musstest du
ein Programm schreiben, um im Restaurant zu essen.
Hättest du auch gerne.
Ja. Durchaus.
Da habe ich gedacht, ich bin Softwareentwickler von der Arbeit her, das soll zumindest ein bisschen mein Fachwissen einbringen. Das ist das Einzige, was mir hilft hier.
Ja, krass.
Aber ist das tatsächlich, gibt es noch andere Restaurants, wo es so unfassbar schwierig ist wie da?
Ich meine, es gibt Restaurants, wo die Warteliste, gerade in Japan, teilweise hat gestern 1 Jahre Warteliste oder so auf ein Restaurant und dann, oder Disfrutar hat, glaube ich, auch 1 Jahr Warteliste. Ja gut, aber du kannst reservieren, du musst dann nur 1 Jahr warten, bis du dann hingehst. Mhm. Ein Restaurant in Japan habe ich, glaube ich, 14 Monate vorher reserviert. Da hat mir Covid geholfen. Ich habe reserviert, als der Lockdown noch voll aktiv war und habe gehofft, in 14 Monaten kann ich dann nach Japan reisen und das war dann auch der Fall.
Mhm. War krass. 1 Jahr lang auf der Warteliste. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man kennt es ja schon von 3 Sternen, dass es da so ein halbes Jahr bis Jahr schon sein kann, aber boah.
Ich glaube, teilweise ist es auch Marketing. Ich meine, die könnten ihre Reservierungsfrist auf 3 Monate in Zukunft machen, dann wären sie halt nur für 3 Monate ausreserviert.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es klingt halt besser, wenn man sagen kann, ich bin für 1 Jahr ausreserviert.
Ja. Ja, als ich in Schweden gearbeitet habe, wir haben immer zum 1. Monat released. Aber, ja.
Ja, aber das ist ja was ihr wahrscheinlich gemeinsam auch habt. Und vielleicht ihr euch ja auch nur wenige Meter mal getrennt waren.
Weiß ich jetzt nicht. Also, da muss ja die Zeit gepasst haben, weiß ich, ob er da im Gastraum gesessen hat.
Vielleicht mal Zufall, weil du, wie ja jeder fleißige Hörer weiß, du hast ja in Schweden im Franzén mal gearbeitet. Und in Singapur, oder?
Genau, ja.
Im Schwesterrestaurant.
Im Sen, genau, und im Odette. Aber da Stars reingeschnuppert, mehr oder weniger, also jeweils 2 Wochen. Das war relativ kurz, genau, aber trotzdem sehr prägend. Und Julian Reuer von Odette, den kannte ich aus dem Hangar 7, als er Gastkoch war zu meiner Zeit.
Okay.
Und ja, da haben wir eine Connection quasi, oder habe ich immer versucht mit den Gastköchen ein bisschen irgendwie, oder den Sous-Chefs, dass ich die kennenlerne. Und wir waren eben damals, meine Frau und ich, auf Weltreise und waren da ganz viel in Südostasien unterwegs, eben auch Singapur. Und dann habe ich einfach geschrieben, so, hör, ich bin jetzt in 2 Wochen in Singapur, kann ich vorbeikommen?
Ja. Kannst du dich an deine Besuche in den Restaurants noch erinnern?
Ja. Also Christian Reyes ist auch super nett.
Ja, super. Ja. Also ist ein toller Chef. Also ist auch eine Wahnsinnspersönlichkeit, aber so ein bisschen diesen französischen Twist. Ja, ganz netter Mann.
Du hast ja ein eigenes Bewertungssystem auf deinem Blog. Du hast ja einen eigenen Blog, Travels for the Stars, richtig?
Travels for Stars.
Ja, Travels for Stars. Und du hast ein eigenes Bewertungssystem und ich habe es mir tatsächlich gar nicht angeschaut, aber Maxi hat sich's gestern nochmal angeschaut. Du bist ja da schon sehr, sehr kritisch auch, oder?
Ich bewerte Restaurants, was heißt bewerte? Ich gebe denen dann am Ende eine Zahl, damit ja nicht nur bei der Beschreibung ist, sondern irgendwas mehr Objektives in Anführungszeichen. Also das von 0 bis 20, theoretisch 20 wäre das weltbeste Essen, das beste Essen, das ich jemals gegessen habe. Dann 19, sehr gute 3 Sterne und dann 18 ist ja auch wahrscheinlich noch 3 Sterne, aber Tendenz zu 2 oder so. Und entsprechend geht es runter. Bei 15 ist dann 1 Sterne und 14 ist, sollte vielleicht keinen Stern haben.
Ja. Weißt du, wie beide weggekommen sind bei dir?
Die beiden waren, glaube ich, 18.
Ich habe gestern das geguckt.
Franzen war 19.
Franzen und war
die
19.
Zwei in Singapur waren 18.
Genau, die waren 18. Ja. Ja. Und das neueste FZN hast du auf 17, glaube ich, gemacht.
Da war ich nicht völlig umgehauen. Ich meine, das Essen ist natürlich ähnlich.
Ja, klar.
Aber die waren erst 7 Monate offen. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu früh da, wenn du so schnell da vorbeischaust.
Ja, und es kann schon sein, dass da vielleicht, ich meine, es ist ja alles, sage ich mal, die Läden sind geklont, die drei. Ja. Kann schon sein, ich meine, die Rezepte sind die gleichen, aber wenn man halt abschmeckt, dann ist es natürlich vielleicht mal mehr, mal weniger intensiv. Ja.
Und das Ganze ist natürlich subjektiv.
Ja, klar, immer.
Mein Geschmack oder meine Stimmung oder es kann an dem Tag liegen. Ich meine, Michelin, ist häufig geht da mehr als einmal hin.
Ja, genau.
Selbst jeder vernünftige Kritiker würde mehr als einmal hingehen. Für mich ist das ja nur ein Hobby. Ich gehe halt einmal hin, das war eine Momentaufnahme und manchmal ist es viel besser, manchmal viel schlechter als im Durchschnitt.
Ja, das ist klar, ja.
Aber du hast ja auch die Restaurants tatsächlich, wo du mehrmals vor Ort bist. Ich glaube, es gibt ein 3 Sterne, was der 15 Mal?
In der French Laundry in Kalifornien, weil das bei uns. Das war damals das erste 3-Sterne-Restaurant bei mir in der Nähe und da bin ich dann seitdem häufiger hingegangen, ja. Und das ist auch sehr konsistent. Also French Laundry ist vielleicht nicht das spannendste Restaurant aus Foodie-Sicht, weil es sehr klassisch französisch mit amerikanischen Einschlägen, kalifornischen Einschlägen ist. Aber die Bedienung und die Qualität des Essens ist sehr konstant, sehr gut. Also wenn man da hingeht, kriegt man, was man erwartet. Also ich habe fast keine Durchhänger gesehen dort.
Krass, ja, aber der Laden ist auch eine Institution. Also Thomas Keller ist ja, kennt man überall. Also wer ein bisschen sich beschäftigt mit der Materie, da ist French Laundry schon sehr weit vorne dabei.
Ja, definitiv ein Restaurant, wo man einmal hingehen sollte zumindest. Ja. Das ist erstens verrückter.
Ja, ich habe es noch nicht geschafft.
Kommt noch.
Ja. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Also es ist ja, sag jetzt mal, schon ein sehr spezielles Hobby und du hast ja uns gerade vorher verraten, so die einigen Leute, sag jetzt mal, die können es total verstehen und die anderen sagen ja, ist schon ein bisschen verrückt.
Also essen gegangen bin ich, gut, als Kind bin ich eigentlich fast so gut wie gar nicht essen gegangen. Also wir sind vielleicht einmal im Jahr in ein Restaurant gegangen, auch aus Geldgründen. Und zum Essen gehen, so teuer essen gehen, bin ich erst in Kalifornien gekommen, als der erste Michelin Guide rauskam, 2006 oder so, 2007.
Ach, da war erst die erste Guide in Kalifornien?
Ja, also ich glaube New York war 2005 und dann ein Jahr später kam Kalifornien, also San Francisco in der Gegend raus.
Ja.
Und dann habe ich mich zum Freund zusammengesetzt, oh, ich dachte immer, Michelin-Sterne ist so für 20-jährige Ehejubiläen oder sowas, aber nee, wir können auch mal hingehen, weil uns Essen interessiert oder was. Und dann angefangen, dort essen zu gehen in Kalifornien und dann auch in Japan ab und zu mal. Aber das war immer so, man kommt halt irgendwo hin, dann, wo gibt es jetzt was Interessantes, wo ich ohnehin hingefahren bin. Und so wirklich jetzt alle zu besuchen, das wurde erst mein Ziel wegen der Covid, wegen dem Lockdown, weil ich zu Hause saß, wie alle anderen natürlich auch. Und kannst erstens nicht ausgehen zum Essen und zweitens kannst du nicht reisen. Und habe ich gedacht, okay, was willst du jetzt machen, wenn du fertig bist? Und das wäre doch ein nettes Ziel, dass du sagst, okay, gehen wir zu allen 3-Sterne-Restaurants. Und zu dem Zeitpunkt haben mir vielleicht die Hälfte gefehlt, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte.
Ja.
Und dann habe ich noch Ziel gesetzt bis zum 50. Geburtstag. Das habe ich nicht ganz geschafft, aber...
Ja, das habe ich gelesen.
Ja. Ich wollte halt irgendwie noch ein Ziel, weil ich gesagt hatte, irgendwann mal, da hätte meine Frau gesagt, ja, das kann auch sein. 15 Jahren langt es auch.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, okay, setze ich so 3 Jahre in die Zukunft und das klappt dann.
Ja, ist aber eh sportlich, 3 Jahre und die Hälfte der 3 Jahre noch besuchen zu wollen.
Ja, das Problem ist auch, es werden immer mehr.
Ja, ja, natürlich.
Du rennst dem ständig hinterher.
Ja.
Bist du an dem Punkt gekommen, wo dich das Ganze auch mal verzweifelt hat?
Ja, also ich war schon, gerade am Ende war ich oft nah dran, hatte ich schon alle Reservierungen reserviert und dann habe ich, okay, jetzt reise ich das noch ab und dann 2 Tage bevor es zum letzten hingeht, oh, jetzt gibt es ein neues. Und das hat dann noch 6 Monate lang zu, bis du nächstes Mal hingehen kannst. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, das...
Oh, scheiße.
Ja. Ich meine, es ist ein bisschen verrückt, das Hobby. Ich habe es mir auch schwierig gemacht, weil ich gesagt habe, das Restaurant zählt nur, wenn es wirklich 3 Sterne hat, während ich dort bin. Also ich konnte nicht mal auf gut Glück vorher die 2 Sterne besuchen und dann sagen, ich habe es schon abgehakt.
Ja.
Deswegen bin ich immer im Hinterherrennen gewesen, was Michelin vergeben hat. Aber das sind immer Zwiespältchen. Natürlich will ich, dass es neue 3 Sterne Restaurants gibt.
Klar, damit es
weitergeht. Und vor allem, weil es spannend ist. Es ist immer wieder was Neues.
Ja.
Aber wenn du dann wirklich dein Ziel hast, ich will alle abhaken, dann ist es, oh nein, nicht schon wieder eins. Aber
gut, jetzt bist du hinterher, oder? Und dann ist es nicht ganz so schwer.
Ja,
also gut, der Guide ist jetzt mittlerweile sehr, sehr gut vertreten, weltweit. Da kommen schon einige immer wieder dazu.
Ja, so im Jahr sind es vielleicht 1 Dutzend oder ja, 10 bis 15 oder so.
Ja,
Also ist eher machbar jetzt mittlerweile für dich?
Die meisten Länder sind machbar. Es ist eher so Japan, wo du wirklich Monate oder Jahre im Zweifelsfall voraus reservieren musst. Das ist schwierig.
Hast du es noch weiterhin das Ziel zu sagen, okay, ich bleibe jetzt wirklich dran? Oder hast du mal Angst, dass es irgendwann abreißt?
Inzwischen bin ich ein bisschen auf Autopilot. Ich meine, das ist halt ein Hobby von mir und wenn es passt, ja gut, dann nehme ich es halt mit. Ich bin jetzt nicht super frustriert, wenn ich nicht alle habe, weil es da ein Restaurant in Thailand gibt, das zum Beispiel ein paar Monate im Vorrat reserviert werden muss. Aber ich habe es immer gemerkt, im Sommer ist immer einfach aktuell zu sein, weil im Sommer gibt es keine neuen Michelin-Sterne, die machen da auch Pause.
Ja, ja.
Wie kriegst du es alles unter den Hut? Also, du hast einen Job, du hast 2 Kinder, deine Frau ist immer mit dabei oder meistens mit dabei? Oder oft?
Oft, ja.
Du merkst, ich werde immer weniger gerade. Ja. Wie kriegst du es hin? Weil es ist ja schon auch sehr zeitintensiv.
Ja, meistens sind das wirklich so Kurztrips. Also dann fliegst du wirklich noch ein Wochenende nach Dubai, um 2 Restaurants zu besuchen und dann wieder zurück im Prinzip.
Also lebst du es im Prinzip genau das, was der Michela sagt. Eine Reise wert, 3 Sterne.
Ja, ziemlich genau, ja. Normalerweise würde ich gerne länger bleiben, aber ich meine, wenn ich die Kinder mal dazu kriege, dass sie mitgehen in diese Restaurants, dann bleibe ich gerne länger und schaue mir noch die Gegend an und so weiter.
Das heißt aber auch, das hat ja bestimmt Unsummen an Kohle gekostet, sage ich jetzt mal mittlerweile. Also Flugkosten, Hotelkosten, Restaurantkosten?
Das ist nicht das billigste Hobby, ja.
Ja, aber... Ja, ist ja trotzdem geil.
Was würdest du schätzen?
Boah, das ist also, ich habe keine, also was soll man da schätzen? Ich glaube, Reisekosten sind ähnlich wahrscheinlich der Essen-Geh-Kosten, pauschal gesagt, aber ich habe keine Ahnung. Also, boah, da könnte ich jetzt irgendeine Summe sagen, 300.000, weiß ich nicht.
Ich habe es auch nie wirklich aufgerechnet.
Ich glaube, da rechnet man nicht mit.
Gleiche schätzen, was du sagst, ja. Essen-Kosten ungefähr gleich Reisekosten, aber... Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich unglücklich werden, wenn ich wirklich die komplette Summe sehen würde.
Ja, und das sieht man ja auch, mein Gott, das sieht man als Hobby und das ist ja auch eine Leidenschaft und jeder gibt gerne Geld für sein Hobby aus, glaube ich.
Wie siehst das du? Du hast ja gerade gesagt, Matthias, es ist ja am Anfang ja schon immer bei jedem so ein bisschen so eine Hemmschwelle da. Du hast gerade gesagt, Hochzeit, runder Geburtstag etc. pp. Und ich empfinde immer so, es, auch wenn ich mich selber anschaue, es dauert immer erstmal so einen Moment, bis man diese Hemmschwelle, glaube ich, das erste Mal überwunden hat. Danach, glaube ich, wird es auch immer leichter. Wie empfindest du es? Warum gibt es die Hemmschwelle oder woher kommt die?
Also ich weiß noch für mich persönlich, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, da gab es ein Sterne-Restaurant Freiburg, Colombi, und das war so ein ganz 5-Sterne-Hotel und ganz edel und alles Besteck und weiße Tischtuchen. Das war nicht ein Restaurant, wo ich jetzt das Gefühl hatte, dass ich alle Restaurants, wo wir hingegangen sind, waren deutlich einfacher.
Mhm.
Und da hatte ich schon eine gewisse Hemmschwelle. Ich weiß nicht, dass ich mich da fehlbenehme oder dass ich was. Und
ich glaube, dass das schon ein großer Punkt ist, aber ich wollte es nicht unterbrechen.
Ja. Und das war in Kalifornien zumindest viel einfacher. Also viele Restaurants da und dann keine weiße Tischdecke und dann kommen die Leute eher leger dahin. Und da hatte ich dann weniger Gefühl, zumindest hatte ich keine erlernte Hemmschwelle in Kalifornien, so wie ich es in Deutschland hatte.
Ja. Ja, ja, voll. Also ich sehe das schon genauso. Da Gummiessen in Deutschland ist da deutlich, sag ich jetzt mal, spießiger oder war es zumindest mal eine Zeit lang. Oder gerade am Anfang vielleicht, als es losging mit Gutessen. Gut, die Amerikaner sind halt generell ein bisschen lockerer drauf, würde ich jetzt mal also so spontan sagen oder was ich halt kenne, als ich meine Reisen da gemacht habe. Aber ich glaube, dass das ein großer Punkt ist in Deutschland, wieso viele Leute sich nicht trauen, weil die brauchen immer einen besonderen Anlass und ich muss mich jetzt schick kleiden und ja, muss ich aufpassen, dass ich ja nichts fallen lasse und so, und das ist schade eigentlich.
Wie gehst du zum Essen? Schick gekleidet oder ehrlich? Es gibt ja, bei dir darf man in Jogginghose kommen.
Ja, ich habe den Slogan benutzt, eben um ein bisschen den Eisbrecher zu machen, dass sich halt eventuell auch junge Leute, die Interesse am Essen haben, trauen zu kommen und nicht denken, ja, ich muss mich jetzt da mit Schlips hinsetzen, also im Anzug. Wenn ich selbst essen gehe, dann ich ziehe mich schon auch schick an, weil ich mich gern schick anziehe. Aber mei, wenn da jetzt einer mit kurzer Hose kommt, dann ist es mir auch egal. Hauptsache, der hat Spaß an dem, was wir machen und respektiert es und hat einfach eine gute Zeit. Und um das geht's eigentlich, Mann. Ja, so ist meine Sicht.
Wie siehst du es?
Ja, ich ziehe normalerweise immer einfach eine Jeans an, dann einen schwarzen Pulli oder sowas.
Ja.
Was, also ohne viele Löcher drin oder sowas, aber es sieht vernünftig aus. Und schauen wir noch die den Dresscode an. Manchmal wollen sie ein Jackett, also von den 150 irgendwas, 3 Sternen gibt es vielleicht 5, die ein Jackett wollen. Und ja gut, dann bringst du das halt noch mit.
Ja.
Was ich ja auch immer so ein bisschen gemerkt habe, und zumindest ging es mir so, dass wenn man wen mal mitnimmt, also wenn man selber mal diese Hemmschwelle schon überwunden hat und man nimmt mal wen mit zum Essen, ich glaube, dann ist so dieses begleitete erste Mal, glaube ich, dann fällt es dem anderen auch leichter. Sehe ich im Nachgang auch immer mal wieder für das Thema zu begeistern, oder?
Definitiv, ja. Meine kleine Schwester zum Beispiel wollte ursprünglich überhaupt nicht mitkommen bei solchen Sachen und das erste, zweimal dabei war, inzwischen immer so, oh, gehst das nächste, ich komme mit. Was sie gemerkt hat, du kannst dich halt normal benehmen. Ich meine, du musst nicht die ganze Zeit flüstern oder...
Um Gottes Willen, nein.
Nein, eben.
Ja.
Und ich glaube, du hattest dein erstes Date mit deiner Frau, glaube ich, auch im Sterne Restaurant, oder? Das war aber eher zufällig.
Nein, nein, das erste Tasting-Menü, das sie jemals gegessen hat, war unserem ersten Date.
Ah.
Das war so Zufall, wir haben uns in einer Weinbar getroffen und wir haben beide festgestellt, der Wein war mittelmäßig bis schlecht. Und dann haben wir gesagt, okay, was sollen wir machen? Zum Essen gehen? Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn wir... Ich habe gedacht, das Date läuft toll und ein Tasting-Menü wird dann das Date so lang verlängern, wie es nur geht. Und dann habe ich ein Tasting-Menü reserviert.
Ja, geil.
Ja. Danach saßen wir noch 3 Stunden nach dem Ende des Tasting-Menüs noch haben sie uns nicht rausgeschmissen.
Ja. Ah, super. Ja, das ist schön.
Ja. Guter Ort für ein erstes Date?
Ja, also wenn man es in die Länge ziehen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein guter Plan.
Ja, vor allem das Gute war, ich habe es ja schon 1-2 Stunden vorher getroffen. Wir haben Wein getrunken, dann konnte man ja schon absehen, oh, das läuft gut.
Das läuft gut, ja.
Wenn jemand noch nie getroffen ist im Leben.
Ja, dann kann man sich auch anschweigen.
Auf 6 Stunden gleich Ja zu sagen, ist vielleicht eine schlechte Idee.
Ja.
Was war so das Längste, weil du gerade gesagt hast, 6 Stunden?
Ja, so 6-7 Stunden wahrscheinlich, ja.
Das hieß, du saß bis in der Nacht um 3.
Ja, wahrscheinlich fängt es um 6 an oder so, aber ja, schon bis spät nach Mitternacht.
Ja.
Wie viele Gänge, was sind das dann?
Ich weiß nicht mehr, wie das Längste war. Definitiv so 24 Gänge Menüs gab es schon. Ich mein,
ja, gerade Spanien, oder? Ist da vielleicht prädestiniert oder wo war das?
Ich weiß jetzt, das müsste ich wirklich mal schauen anhand meiner Fotos. Ich meine, die Timestamps sind ja drauf. Ich könnte ja nachvollziehen, welches jetzt am längsten war. Ich weiß nicht, welches das war.
Ja,
aber ist schon krass.
Ja, mei, also es ist immer persönlich bedingt. Ja, es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, okay, mir reichen jetzt als Beispiel 5 Gänge und ich will in 2 Stunden fertig sein, maximal, weil ich nicht so lange sitzen kann. Habe ich auch immer wieder Gäste, die dann sich für ein kleines Menü entscheiden oder das verkürzen. Ich persönlich, aber das ist halt meine Meinung dann, wenn ich essen gehe, dann gehe ich halt richtig essen und dann will ich halt die volle Breitseite und dann will ich, dass der Abend eigentlich gar nicht aufhört, so in die Richtung, also wenn es halt Spaß macht, dann, aber dann vergeht die Zeit eigentlich eh wie im Flug.
Ja, ist ja schon immer so ein ganzes Thema Faszination ja auch, oder? Dieses Fine-Dining-Thema.
Ja, natürlich. Also ohne Faszination geht es wahrscheinlich nicht. Und mein Gott, Geschmack, Liebe, Geschmack, schmeckt lecker, macht Spaß.
Was macht für dich die Faszination aus?
Ja, natürlich, dass das Essen gut schmeckt und dann die Gesellschaft, die Leute, mit denen man zusammen dahin geht. Ja. Auch Also ich finde es immer schade, alleine zu gehen. Gerade diese drei Sterne habe ich immer versucht, jemanden mitzunehmen, egal wer es ist. Die Erfahrung schon unterschiedlich ist, ob jetzt jemand dabei ist, mit dem man sich was Essen austauschen kann und mit Gott in die Welt reden kann.
Ja. Gibt es dann wirklich noch Sachen, die dich überraschen können? Oder ich denke mir, man hat ja dann gefühlt ja doch schon fast alles gesehen.
Das würde man denken, aber man sieht immer wieder neue Geschmackskombinationen, neue Zubereitungen, Sachen, die man vorher noch nie gesehen hat. Das ist erstaunlich. Und gerade jetzt war jetzt ein indisches Drei-Sterne-Restaurant, ich meine, sowas hatte ich auch vorher noch nicht.
Ja. Ja, spannend. Ja, wenn du mal keinen Partner hast, der mitkommt, dann ich melde mich freiwillig.
Okay. Danke.
Ja, okay, krass. Gibt es was dir so aktuell im Kopf rumschwebt, ein Gericht, sag jetzt mal, dass du gegessen hast, dass du, sag jetzt mal, dass dich nicht loslässt?
Letztes Jahr hat mich ein Gericht umgehauen in der Schweiz. Das war beschrieben als Polenta mit Rahmspinat, was irgendwie langweilig klingt, aber das war, ich glaube, das Beste, was ich ganz im letzten Jahr gegessen habe. Also Polenta war eher so wie leichte Gnocchi, so ganz luftige, leichte Gnocchi.
Ja.
Spinat war toll, da war noch Trüffel drin und eine Cremesoße und hat mich völlig umgehauen, das Gericht.
Ja, geil. Oft sind es die einfachen Dinge, die einen umhauen können.
Ja, gerade wenn es dann so einfach ist und nur ganz wenige Sachen hat und das dann toll ist oder nur ein, zwei Zutaten und ich meine, Sushi ist im Prinzip nur drei, vier Zutaten vielleicht. Ne?
Ja, aber oft braucht es nicht mehr und ich versuche immer, gut, ich bin jetzt noch am Anfang von dem Ganzen und will mich gar nicht anmaßen, damit den Großen mitzureden, aber ich finde, das ist der Schlüssel auch, um großartiges Essen zu haben, wenn man mit wenigen Zutaten es schafft, einen umzuhauen. Weil oft ist weniger mehr und dann braucht es dieses ganze Shishi-Pünktchen und Kresschenblüten da, braucht es ja oft gar nicht.
Geht der Trend in die Richtung?
Zusammen? Dass es einfacher wird?
Ja.
Es wird nicht jedes Restaurant einfacher. Es gibt auch ein Restaurant, war ich gerade in Los Angeles und da ist die Präsentation unglaublich gut. Also da haben sie, macht die Küche um 7 auf und dann machen sie kleine Blümchen überall drauf und das sieht wie Kunstwerke aus, was du da kriegst. Also, den Trend gibt es natürlich auch, aber generell ist es, glaube ich, einfacher, den ganzen skandinavisch und japanischen Einflüssen. Ich meine, die sind alle ja.
Klar, sind alle einfach. Eher puristisch, dezent, zurückhaltend. Ja. Nicht zur Show.
Genau.
Jetzt hast du ja in Deutschland, sage ich jetzt mal, also zumindest habe ich in Deutschland mitbekommen, ja, ich glaube, letztes Jahr 2024 hast du das erste Mal alle abgearbeitet gehabt, richtig? Und gab ja ein riesiges Medienecho. Frankfurter Allgemeine Zeitung hat über dich geschrieben, die Bildzeitung hat auch über dich geschrieben, diverse Tageszeitungen. Hast du damit gerechnet? Kam es überraschend? Wie sind sie überhaupt auf dich aufmerksam geworden?
Also es hat angefangen mit dem Sternefresser, dem Blog. Ich glaube, die haben mir gefolgt auf Instagram und gesehen, dass ich da näher dran komme. Und als ich nah am Ende war, haben die angefragt, oh, können wir was über dich schreiben? Und die haben dann auf ihrem Blog über mich berichtet. Und das hat dann, glaube ich, jemand in der Bildzeitung gesehen. Und dann, als die drüber geschrieben haben, dann hat es dann jeder gesehen. Und dann kam am Anfang der FAZ zum Beispiel. Selbst die Times in London hat drüber geschrieben. Das war, glaube ich, die einzige englischsprachige Reaktion auf das Ganze, ja.
Also war nicht so international geprägt, sondern mehr tatsächlich bei uns.
Zumal die Bildzeitung nicht gedacht, ein Deutscher hat es geschafft. Das war denen jetzt wichtiger.
Hast du damit gerechnet oder kam es überraschend für dich?
Also ich habe nicht damit gerechnet oder drauf. Das war nicht mein Ziel. Es war nett, dass jemand das bemerkt hat, dass ich es geschafft habe. Ich meine, deswegen habe ich letztlich auch das Blog geschrieben, damit einerseits das ein bisschen dokumentiert ist, dass vielleicht meine Berichte ein bisschen hilfreich sind für andere Leute, die vielleicht nicht zu allen gehen wollen, aber zu vielen gehen wollen. Ja, das Medienecho hatte ich nicht erwartet.
Ich habe mir gedacht, ja, eigentlich ist es ja auch die perfekte Tarnung eigentlich für so einen Cheftester, zu sagen, hey, ich habe hier einen Blog, ich bin überall unterwegs, haben wir dich jetzt ertappt?
Michelin wird dann, glaube ich, nicht so einen Blog machen lassen, das wäre dann...
Aber haben die dich auf den Schirm, weißt du das?
Von denen habe ich nie irgendwas gehört.
halten sich auch da immer so, glaube ich, generell bedeckt, oder?
Michelin, ja, nee, da wird nie einer sagen, hallo, ich bin von Michelin. Also, und es wird auch keiner auf dich zukommen, glaube ich, in dem Moment.
Ich meine, ich würde mir denken, dass wenn Michelin kann ja nicht zu allen Restaurants ständig hingehen, die werden schon diverse Blogs und Online-Besprechungen schauen, und wenn da irgendwas steil nach oben oder steil nach unten geht, dann gehen sie vielleicht schon ins Restaurant hin, habe ich dass ich jetzt wirklich mit jedem, der online irgendwas schreibt, redet, bezweifle ich mal.
Wäre es ein Job für dich? Könntest du dir sowas vorstellen? Mal so später in Rente als Hobby?
Die müssen ja wirklich jeden Tag zweimal, also 10-mal die Woche essen gehen und es nicht nur tolle Restaurants. Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass die wirklich alles aufessen müssen. Also die können nicht sagen, das schmeckt mir nicht, ich esse nur den einen Bissen lang mehr. Nee, die müssen alles fertig essen. Nicht, dass sich dann jemand beschwert danach, über, gut, du hast nur schlecht besprechen, weil das beste Stück hast du ja nicht gegessen. Ich glaube, das wäre zu viel für mich.
Ja, ich stelle mir das schon anstrengend vor. Also Mittag, Abend, dann Berichte schreiben und also immer alles essen.
Ja. Ja, aber auch ein gutes Zeichen, wenn die Teller mal leer zurückkommen, alle, dann kannst du schon mal ausschließen, ist definitiv keiner. Es gibt ja auch sehr viele Mythen zu dem Thema.
Ja gut, klar. Es ist ja auch quasi der Guide schlechthin für Restaurants, wenn man da mitspielen mag in dieser Liga. Und natürlich gibt es ganz viele Gedankengänge und da machen sich teilweise sehr viele sehr verrückt.
Jetzt hast du ja weltweit wirklich viele Restaurants gesehen. Würdest du sagen, dass die tatsächlich überall auch gleich geratet werden, gleich bewertet werden?
Also es gibt manche Länder, manche Gegenden, wo es mir nicht so toll geschmeckt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt. Ich meine, ich habe auch verschiedene Geschmäcker wie andere Leute. Und vielleicht kann ich nicht so wirklich bewerten. Ich meine, Michelin bewertet ja, also jetzt zum Beispiel in Japan, ein Restaurant aus japanischer Sicht letztlich, ist das jetzt wirklich sehr gute japanische Küche. Und ich meine, japanische Küche gefällt mir jetzt, aber wenn das jetzt nicht gefallen würde, wenn du einfach kein Sushi magst, dann helfen auch 3 Sterne nicht. Das schmeckt immer noch nicht. Ne? Ich meine, es gibt manche Länder wie Hongkong, wo es schon ein paar 3 Sterne gibt, wo man sich fragt, warum die 3 Sterne haben, aber.
Wären es dann eher 2 oder tatsächlich eher einer?
Also in einem Fall würde ich denken, also wenn das eher so einer Maximum. Ja.
Wo siehst du die Unterschiede? Welche Länder würdest jetzt du sagen, sind eher so vorne dabei? Und welche fallen so ab, kulinarisch gesehen, aktuell?
Also für Michelin gilt, wenn ich die 3 Sterne angucke, ich finde die Schweiz immer sehr konsistent, sehr gut. Also alle 4 3-Sterne-Restaurants sind da sehr, sehr gut. Da würde ich zu allen morgen hingehen, wenn ich könnte, so ungefähr. So konsistenzmäßig, wenn die meisten Länder sind eigentlich, meisten Länder kann man sagen, so 3 Sterne bedeuten was. Das ist eher so, wie gesagt, in Hongkong, Taiwan vielleicht, wo es nicht ganz mein Ding war,
soll ich mal sagen. Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Du warst ja auch, warst du in den Ländern?
Hongkong war ich jetzt nicht, nein. Nein, wo war ich essen? Wie gesagt, Kopenhagen, die fand ich alle sehr stark. Schweiz auch schon den einen oder anderen, fand ich auch sehr stark. Deutschland hatte ich einmal eine weniger gute Erfahrung, aber das ist halt vielleicht auch persönlich bedingt oder war ein schlechter Tag. Also keine Ahnung, kann ich jetzt pauschal nicht sagen. Für mich wäre spannend gewesen, ob du sagst, die Michelin-Sterne ist wirklich so, ja, länderspezifisch kochen die dann eben relativ ähnlich oder hat da trotzdem jeder seinen eigenen Stil?
Das ist schon ein verschiedener Stil. Also die Restaurants in Japan, jetzt mit Frankreich zu vergleichen, ist schon sehr unterschiedlich.
Das ist klar, aber es ist trotzdem sehr japanisch alles und in Frankreich ist es halt französisch wahrscheinlich, oder? Oder gibt es auch mal einen, der komplett anders kocht, wie jetzt in dem Land?
In Japan gibt es auch französische Restaurants, die 3 Sterne haben. Ein chinesisches Restaurant hat 3 Sterne. Okay. Das ist schon durchmischt, aber selbst die französischen Restaurants, da wird es, wenn das in Frankreich wäre, würdest du schon merken. Also der hat schon einen japanischen Einschlag. Ja, also Minimalismus und die Zutaten. Ja, das ist nicht das Gleiche, was du in Frankreich kriegen würdest. Das macht es aber auch gerade interessant.
Ja, klar.
Also ich war vor kurzem in Paris in einem 2-Sterne-Sushi-Restaurant und da hast du auch gemerkt, wie das Essen, das Sushi angepasst wird für die Franzosen, für die französische Erwartung.
Ah ja.
Da hat dann ein Sushi wirklich Käse im Sushi drin, so Käse draufgeträufelt und Kaviar obendrauf, was der Chef hat gesagt, in Japan würde man sowas nie machen, aber seine französische Kundschaft würde halt irgendwo Kaviar erwarten und mein Käse sagt auch niemand Nein zu.
Ja.
Tut schon.
Naja, kommt drauf an. Also so direkter Stinkekäse muss jetzt nicht sein vom Käsewagen, da bin ich nicht der Fan, aber wenn es verarbeitet ist in einem Gericht, dann schon geil. Oder kann es gut sein, ja. Würdest du auch pauschal sagen, jetzt halt durch das, dass du so viel Erfahrung hast, dass das Bewertungssystem von Michelin alles gerechtfertigt ist? Also ist immer natürlich subjektiv, also alles
oder halt objektiv. Mit den ganzen, das ist subjektiv und so weiter. Ja. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist ein vernünftiges Bewertungssystem. Also ich fände deutlich besser, sowas zu klassifizieren, so 3, 2, 1. Also jetzt gibt ja andere Rankings, die wirklich sagen, das ist das Beste, das ist das Zweitbeste. Das halte ich für Blödsinn.
Ja.
Das aber zu sagen, das ist eine Gruppe von sehr, sehr Guten, das ist eine Gruppe von nahezu so Guten und dann die anderen sind auch empfehlenswert.
Ja.
Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und ich fand, kein Bewertungssystem ist perfekt. Und
klar, musst du irgendwie immer klassifizieren und aber schlussendlich denke ich, ist eine gute Einteilung. Eben, wenn man sagen möchte, das ist Nummer 1 und das 2, finde ich persönlich auch schwieriger. Vor allem, wenn du dann auf The World's 50 Best List essen gehst und dann gehst du auf Platz 23 oder wie auch immer. Ich jetzt war das vor 2 Jahren und dann hast du halt die Erwartungen und dann denkst du halt schon, ja okay, ist halt auf der unter den Top 50. Und das finde ich immer schwieriger zu sagen und du kannst auch nie pauschal sagen, das ist wirklich der Beste, weil alle für sich halt besonders sind.
Ja, wenn man irgendwo hingehen will, sollte man sich schon alle Bewertungen angucken, Top 50 und Michelin und dann vielleicht eine Google Reviews oder sowas.
Ja.
Und dann sich selbst sagen, ja gut, das ist die Art von Essen, die mir vielleicht am ehesten schmeckt und dann würde ich das als Grund nehmen, irgendwo hinzugehen oder nicht hinzugehen. Jetzt nicht nur eine Liste zu nehmen und dann die einfach, ja gut, das habe ich genau gemacht, eine Liste abgearbeitet, aber wenn man jetzt einfach in Paris gut essen gehen will, dann muss es nicht ein 3-Sterne-Restaurant sein, da kann man.
Und denkst du jetzt auch bei den ganzen 3, die du gemacht hast, dass trotz alledem viele Produkte sich immer ähneln und wiederholen? Also, dass du jetzt zum 40. Mal einen Langostin gegessen hast, das Beispiel?
Es wiederholt sich natürlich schon ein bisschen. Ich meine, viele Leute lassen einen Fisch aus Japan einfliegen, egal wo auf der Welt du bist.
Ja.
Und Kaviar, Trüffel, je nach, also gerade Trüffel je nach Jahreszeit.
Ja.
Und ich habe einen Fehler habe ich einmal begangen in Japan, also 4 Tage am Stück, dann 4x3 Sterne zu essen. Und die sind halt sehr saisonal in Japan. Und da haben wir quasi bei allen genau die gleichen Sachen. Im ersten Mal so, oh, jetzt haben wir diesen speziellen Fisch hier, genau. Und so, oh toll. Und zweiten Mal, oh, schon wieder. Und dann beim vierten Mal, okay, jetzt kennen wir den langsam. So, dann macht's, glaube ich, statt da diese abzuarbeiten, einmal jeden Tag, sollte man lieber alle 3 Monate mal hinkommen, dann wirklich sehr verschiedene Zutaten zu bekommen.
Dann wahrscheinlich umso spannender für dich, wenn du sowas wie die Polenta Gnocchi bekommen hast, mit ein bisschen Trüffel.
Ja, das hat mich dann, das hat mich auch, das ist, wie du auch gesagt hast, das ist Erwartungshaltung. Ist natürlich auch, wenn das dann auf dem Menü so langweilig klingt und es dann unglaublich toll schmeckt, ist was ganz anderes, als wenn du schon sagst, oh, ich bin Nummer 3 auf der weltbesten Liste, dann ist deine Erwartungshaltung so viel höher, dass es muss schon unglaublich gut sein, um sich umzuhauen.
Ja, spannend.
Wie bleibst du dran, dass du nicht abstumpfst? Also ich sage jetzt mal, wenn man so viel essen geht, man gewöhnt sich ja, würde ich jetzt sagen, immer ein bisschen dran und sag jetzt mal, man stumpft ja auch dann ein bisschen ab. Wie hältst du deine Freude da so hoch?
Ich finde es jedes Mal immer spannend. Ich meine, alle, immer wenn du die Menüs anguckst, es klingt immer irgendwie anders und es klingt immer toll. Und also bislang hat es mich noch nicht abgestumpft. Also wenn ich wirklich zu einem Zeitpunkt wäre, wo ich denke, oh nee, nicht schon wieder eins, dann soll ich es wahrscheinlich sein lassen. Aber das ist immer noch schon so unterschiedlich und überraschend jedes Mal, dass es sich lohnt.
Jetzt haben wir vorher ja über den Vergleich so ein bisschen gesprochen zwischen den unterschiedlichen Ländern. Wo siehst du Deutschland im Vergleich weltweit?
Auch ziemlich gut. Also ich habe es also auch sehr stabil. Ich meine, ich habe in Deutschland 3 Sterne essen, die mich nicht so umgehauen haben, aber im Durchschnitt ziemlich gut, ja.
Hat sich gut entwickelt, oder? Siehst du eine Entwicklung?
Ja gut, ich bin nicht so lange dabei, dass ich jetzt wirklich die letzten 30 Jahre angucken könnte, aber letzten 10 Jahre oder so. Ich fand es echt konstant gut, auch wo ich vor 10 Jahren hingegangen bin, war schon relativ gut.
Jetzt ist es ja so, wenn man so ein Projekt ins Leben ruft oder für sich selber findet, zu sagen, okay, ich will ja alle 3-Sterne-Restaurants mal abdecken, da erlebt man ja sicherlich wie bei allen Projekten auch die ein oder andere kuriose Geschichte.
Eine Sache, die immer in Erinnerung bleiben wird, die wahrscheinlich schlechte Seite an dem Hobby ist, gerade wenn diese Restaurants halt zeitlich in kurzer Frist abarbeiten, besuchen willst, dann fliegst du halt häufig auch mal, du reist halt von einer Stadt in die nächste und so weiter. Und teilweise waren diese Reisen schon, da habe ich mir zum Beispiel einen Flug gebucht von Neapel nach München, um dann hier im Essence essen zu gehen in der Nähe. Und dann kommst du zum Flughafen und der Flieger ist nicht da. Und dann eine Stunde später sagt Lufthansa immer noch, ja, der fliegt zeitlich los. Aber dann hat er in München noch nicht mal losgeflogen. Die Maschine geht kaputt und dann 4 Stunden verspätet kommt er dann an. Muss schon ein Restaurant anrufen, okay, ich schaff's nicht mehr. Und fliegen wir nach München, rennen zum Autovermietung und dann plötzlich kommt ein Schneeeinbruch mitten im April. Schneeregen auf der Autobahn, alles steht still und
ja. Solche
Anreisen. Am Ende haben wir es dann noch mit 20 Minuten Verspätung geschafft und die haben uns noch bedient, aber diese Anreisen, die könnte ich mir immer auch ersparen. Das war das Gruseligste an der ganzen Geschichte.
Scheiße.
Das Essen selbst war immer toll.
Aber ist ja dann, wenn es teilweise so spitz auf Knopf geht, ist ja erstmal Stress dann ja auch innerlich.
Ja, natürlich. Also ich würde einen Herzinfarkt kriegen, glaube ich. Einmal, oh Gott, ich habe einen Tisch, muss jetzt da unbedingt hin. 20 Minuten ist ja eh noch, eigentlich ist ja eh noch gut.
Ja, das weißt du im Nachhinein. Während du dort ankommst, hast du keine Ahnung, ob du es überhaupt schaffst.
Ne? Ja, klar.
Aber ist dir jetzt noch nicht passiert bei Restaurants, wo du, sag ich jetzt mal, 12, 13, 14 Monate gewartet hast, bis du den Tisch kriegst?
Zum Glück nicht. Zum Glück habe ich noch nie eine Reservierung verpasst. Also, sag ich mal, 10 Minuten zu spät gekommen, aber das war das Schlimmste. Also 10 Minuten, nachdem sie eigentlich Schluss machen, gekommen.
Aber wissen die Restaurants dann tatsächlich, wer du bist, wenn du kommst? Oder läuft das tatsächlich noch unterm Radar?
Die meisten wissen es nicht. Jetzt seit letzten Jahr die Bild-Zeitung, ich weiß, in Deutschland passiert es mir ab und zu mal, dass dann jemand sagt, oh, sind Sie nicht der
ja, gerade was gemacht hat? Wenn man deinen Namen googelt, dann findet man ja was und dann könnte man potenziell schon, also dann weißt du es ja.
Ja, also ich resümiere mit meinem Namen,
ich
mache jetzt gerne Haltung, aber nee. Die meisten Restaurants googeln, glaube ich, ihre Gäste nicht und dementsprechend wissen sie es auch nicht.
Ich habe auch gelesen, so dieses Thema, du hast mein Essen auf der einen Seite umsonst gekriegt, das war wahrscheinlich das günstigste, was du jemals hattest, oder?
Ja, ein Essen habe ich wirklich mal komplett umsonst bekommen, das war in Kalifornien, 3-Sterne-Restaurant, da in Kalifornien reservieren sie normalerweise jeden Tisch zweimal, also einmal um 5 und dann einmal um 9.
Ah, krass, Doppel-Seating.
Genau, wir waren, fürs zweite Seating hatten wir eine Reservierung, also kamen da um 9 an und die haben uns gesagt, oh, ihr Tisch ist leider noch besetzt, denn das Ehepaar, das den Tisch vorher hatte, hätte um 5 kommen sollen, die kamen aber um 7:30. Also die sitzen jetzt immer noch dort. Es tut ihnen so leid, ob wir nicht anfangen wollten, an der Bar zu essen. Also sie würden das gleiche Essen an der Bar servieren. Und weil das ja so schrecklich für uns ist, kriegen wir das Essen umsonst und die Weinbegleitung umsonst. Komplett alles umsonst. So, okay, für 20 Minuten an der Bar zu essen, bis wir zum Tisch gehen, das war natürlich
das ist schon ein
unglaublicher Service. Also.
Ja, das ist geil.
Würdest du das bei dir auch geben?
Boah, gut, wenn man so voll ist und dann wäre es einem natürlich zu, also mir wäre es zwider, ja, weil du hast die Reservierung, die musst du ja wahrnehmen und aber klar, du willst ja auch 3 Sterne bieten, dann ist natürlich eine schwere Entscheidung, ja. Könnt dann die Bar ist halt nicht im Restaurant. Ja, dann ist das eine gute, sehr gute Lösung. Ja.
Das war auf der einen Seite wahrscheinlich dein günstigstes Essen, auf der anderen Seite das teuerste, soweit ich weiß, 1.400 Euro. Ist schon auch eine Hausnummer.
Ja, das war in Shanghai. Das Restaurant ist inzwischen geschlossen. Aber das 1400 Euro, das war auch inklusive Weinbegleitung.
Ultraviolet,
genau. Ja. Die Weinbegleitung musste man aber bestellen. Man kann also nicht ohne, das war das Minimum, was man zahlen musste, um dort essen zu gehen an dem Tag.
Ja, Paul Perret, wie viele Sitzplätze hatte er? 12 oder mehr?
10.
10, ja, alles an einem Tisch. Ja.
Genau. Ja. Das war spannend. Schon ganz eigene Aktionen, also so Videoprojektionen und dann haben sie die Temperatur im Zimmer verändert, je nachdem, was du gerade serviert kriegst.
Ja.
Dann irgendwas, so Barbecue, dann haben sie dann so Knistern von Feuern gespielt, ein bisschen Rauch reingemacht in das Zimmer und alles ein bisschen wärmer, dass du das Gefühl hast, du sitzt am Strand, hast so ein Lagerfeuer und die Sonne geht unter. Das ist schon eine ganze Multimedia-Produktion, das Ganze.
Ja.
Und ich habe denen danach auch geredet, ich meine, trotz 1400 Euro verlieren die Gäste, jeden Abend machen die Verlust.
Jeden Abend machen sie trotzdem durch das Verlust.
Ja. Sie haben so viele Angestellte und das ganze Production kostet so viel Geld, dass sie trotzdem keinen. Es sind ja nur 10 Gäste, die zahlen.
Ja.
Deswegen hat er Sinn. Das konnte er nur machen, weil er ein zweites Restaurant hat, das Geld gemacht hat und halt ein Investor, dem aus Prestigegründen das vielleicht ein bisschen egal war, wie viel das jetzt wirklich kostet.
Ja. Gut, da tut es dann weh, wenn du ihn einladen musst. Ja, krass. Warst du schon, auch wenn es noch keine 3 Sterne hat, wahrscheinlich dann warst du es noch nicht, im Alchemist?
Ja, im Alchemist war ich,
Da ist ja ähnliches Theater, sag ich jetzt mal, drumherum. Mit dem Dom und dem Empfang und dem, ich sag jetzt mal, Luftballonzimmer oder Bällebad.
Ja, genau. Das ist schon ein ziemliches Erlebnis, das Alchemist, ja.
Aber macht sowas, so eine Videoproduktion, Temperaturerhöhung, macht das tatsächlich was mit deinem Essensgefühl?
Hoffentlich. keine Ahnung. Es hat stimmig gepasst. Im Alchemist produzieren sie auch Videos, aber die haben mit dem Essen jetzt direkt eigentlich weniger zu tun. Also es passt. Zumal die Leute nicht gleichzeitig essen, kann man das schlecht synchron machen wie im Ultraviolet.
Ja.
Ich denke schon, das macht einen kleinen Unterschied, wie ich fühle. Ich meine, ob Restaurants jetzt Musik im Hintergrund spielen oder nicht, ich meine, das sind alles Entscheidungen, oder wie jetzt
wie das Teller aussehen.
Ist, ja. Ja, wie die Bedienung ist. Ich meine, das macht schon einen Unterschied.
Ja, ja, klar. Das wirkt alles mit ein. Ja. Wenn die Bedienung nicht nett ist, dann ist das auch nicht geil.
Was ist so ein gerechtfertigter Preis für dich? Wo sagst du, okay, 3 Sterne, das ist gut? Oder gibt es so eine Grenze auch, wo du sagst, okay, da, jetzt wird es tatsächlich teuer?
Ja, es gibt, ich meine, in Amerika habe ich jetzt versucht, alle Restaurants nochmal zu beschreiben, auch da, wo ich zu denen ich hingegangen bin, bevor ich den Blog hatte. Und es gibt ein Restaurant in New York, Masa, das ist ein 3-Sterne-Sushi-Restaurant. Ich glaube, da kostet 950 Euro, Dollar vielmehr, das Essen. Und das ist dann, dazu kommt noch dann Tax und Tipp und dann bist du locker bei, keine Ahnung, 1300, 1400 wieder. Und da hat es mich bislang noch nicht wieder hingezogen, weil ich dachte, das ist schon ein Batzen Geld pro Person. Und für das Geld kannst du wirklich nach Japan fliegen und dort Sushi essen. Wahrscheinlich vergleichbar gut.
Soweit ich das mitkriege, in Deutschland sind sie relativ verhältnismäßig günstig. In Anführungsstrichen jetzt so im Vergleich weltweit?
Im internationalen Vergleich wahrscheinlich schon eher, ja.
Ja, in Deutschland wird es so um die 300 Euro oder sowas sein. Ja. Vielleicht kriegst du in Spanien ein bisschen billiger. Ja, die Weinbegleitung oder sowas. In Spanien sind wir so 80 Euro, was Frankreich oder auch in den USA wird es dann 200 allein für die Weinbegleitung zahlen.
Ja. Ja, du bist ja aber auch schon jemand, der immer eine Weinbegleitung auch mitnimmt, oder?
Ja, normalerweise schon, ja. Also erstens, weil es, ich meine, ich finde das Tolle an einem Tasting-Menü auch immer, dass ich mir jetzt nichts durchlesen muss. Es kommt einfach. Und in der Weinbegleitung muss ich mir die Weinkarte nicht durchlesen. Ja. Es kommt halt einfach. Und für meinen Blog denke ich, ich meine, viele Leute werden vielleicht aus ähnlichen Gründen einfach die Weinbegleitung nehmen. Wenn ich zumindest 2 Worte dazu sagen kann, die war jetzt besonders gut oder besonders schlecht oder auf keinen Fall bestellen oder auf jeden Fall bestellen, dann
wäre auch hilfreich. Ich bin ja komplett von dem Trichter Weinbegleitung weggekommen. Ich trinke ja generell wenig, aber ich weiß dann oftmals dann hinten raus gar nicht mehr, wie der letzte Gang so richtig geschmeckt hat. Also man verwischt ja dann so, zumindest meine
Erfahrung. Ja gut, Erfahrung. Wahrscheinlich wirst du noch ein paar Zwischenbierchen trinken.
Was ja aber auch immer mehr kommt, hast du ja auch, Maxi, alkoholfreie Begleitung. Mhm. Wie siehst du das Thema?
Die meisten alkoholfreien Begleitungen, die ich gesehen habe, die sind zu sehr saftlastig und das passt, die süßen Säfte passt häufig zum Essen nicht. Aber dann, was du dafür in Skandinavien häufig kriegst, so halt fermentierte Sachen mit Essig oder sowas, also Kombucha, das
finde ich auch geil.
Also in Dänemark hatte ich keine Probleme, eine nicht-alkoholische Begleitung zu bestellen.
Ja, ich finde das ein spannendes Thema und ich finde auch, also mittlerweile ist es am Puls der Zeit, dass man das machen muss als Restaurant. Mhm. Ich sehe es aber genau wie du, dass das sollte dann keine richtige Saftbegleitung sein, weil dann wird es einfach nur süß, süß, süß und am Ende des Tages bist du voll mit Zucker. Skandinavien macht das sehr, sehr gut. So ähnlich machen wir es jetzt als Beispiel auch. Ja. Also wir machen viele Kombuchas, wir machen die Garums, Shrubs und so weiter alles selbst. Dann kannst du schon eine sehr spannende Begleitung zum Essen machen, die auch Sinn hat. Also ist immer blöd, einfach einen Saft aufzumachen. Ja, das ist jetzt Birne und weil da bisschen Birne, dann passt es schon. Aber wie gesagt, ich finde es wichtig, weil gerade die in Anführungsstrichen jüngeren Leute, die nachkommen oder mit dem Auto anreisen, die wollen halt trotzdem irgendwie mitmachen und müssen noch fahren und wollen halt auch nicht nur ein Wasser trinken oder die 75. Cola. Und dann ist es natürlich auch spannend, dass man denen was bieten kann. Ich bevorzuge immer dann den Wein, aber es kann schon auch sehr spannend sein. Ja.
Jetzt, wenn man so viel gegessen hat, jetzt haben wir vorher drüber gesprochen, im Prinzip war es so, was dir so hängen geblieben ist, gab es auch die Gerichte, die du tatsächlich vielleicht probiert hast, zurückgegeben hast oder wo du sagst, damit konnte ich gar nichts anfangen?
Teilweise, ich meine, ab und zu gibt es mal so wild, wo du das Gefühl hast, dieser Hirsch, der war jetzt sehr brunftig oder so, und dann, okay, das schmeckt jetzt nicht, das ist nicht so mein Ding, das kann ich nicht aufessen. Dann aber andere Restaurants, wo ich sehe, das war was Interessantes, es gibt ein Restaurant, das verarbeitet quasi alles nur aus dem Meer. Also alle Zutaten kommen aus dem Meer, selbst der Käse wird aus mehr Zutaten gemacht, in Anführungszeichen.
Aponante, oder welches war das? Aponante? Oder?
Ja, genau. Ja? Süden von Spanien.
Ja.
Und das ist alles sehr interessant, aber schmeckt es am Ende wirklich so toll? Also, vielleicht hätte man den Käse wirklich mit Kuhmilch gemacht. Anstatt.
Ja. Es gibt wahrscheinlich Dinge, da braucht es nicht das Meerwasser dafür.
Genau. So, jetzt Käse aus Meerwasser oder Meerwasser, klemm mich auf, ich bin raus. Hast du dich damit beschäftigt?
Nein, gar nicht. Wie wird das hergestellt?
Also das zum Beispiel wird jetzt aus, ich weiß nicht, was der euphemistische Begriff ist, also von Fisch, Sperma.
Ach so,
sie dafür, ja? Genau. Und daraus machen sie dann Käse.
Das ist ja krass.
Das ist wahrscheinlich von der technischen Seite, wow, das hinzukriegen ist erstaunlich, aber ja. Normaler Käse hätte wahrscheinlich besser geschmeckt.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wie es kommuniziert wird im Vorfeld, weil wenn das so drin steht, also mich würde es ja erstmal abschrecken. Wie war es kommuniziert?
Ich glaube, da gibt es immer einen Euphemismus für, was das jetzt genau ist.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was im Deutschen ist. Im Englischen wüsste ich es, aber...
Sag's mal in Englischen.
Mild.
Okay.
Die meisten Leute würden einfach nicht wissen, was das ist.
Ja.
So, okay.
Ja. Ja, krass.
Erst ein bisschen Dschungelcamp in den Sternenrestaurants.
Ja, ist halt auch ein bisschen... Gut, das passt ja zum Storytelling grundsätzlich, weil er nur mit aus dem Meer kocht. Aber ja, gut. Da ist halt die Frage, muss ich jetzt einen Käse extra aus dem Sperma vom Fisch herstellen? Aber gut. Passt zum Storytelling. Auf jeden Fall.
Gab es noch sowas in der Art Verrücktes, einfach von den Lebensmitteln, von den Produkten her? Ist ja jetzt schon abgefahren.
Ja, gut, im Alchemist kriegst du natürlich ja, viele Sachen, so ja. Schmetterlinge oder was ich was zum Essen.
Ja. Cage-free, ja, ja. Holistic Cuisine.
Ich war mal ein Restaurant, das hatte keine Sterne, da haben sich darauf spezialisiert, Insekten zu verarbeiten. Da gab es dann Skorpione und Käfer und Raupen und sowas verkocht. Auch nicht ganz mein Ding.
Was ist so dein Ding, also wenn du die Auswahl hast von den Restaurants, wo zieht es dich geschmacklich am meisten hin?
Ich finde Skandinavisch sehr gut, Japanisch.
Ja.
Das habe ich zumindest vor ein paar Jahren gesagt. Und Tatsache, dass ich in der Schweiz oder jetzt auch in Frankreich alles sehr gut finde. Ich meine, so gute, richtig gut ausgeführte französische Küche.
Ja, das kann schon auch sehr geil sein. Ja.
Toll. Also.
Hauptsache es lecker.
Eben. Ja, jetzt mit ein bisschen Blick auf die Uhr, jetzt will ich dir tatsächlich noch so eine alles entscheidende Frage stellen, die es vielleicht ein bisschen in sich hat. Wenn du zum Schluss nur noch einmal in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen dürftest, wo würdest du nochmal hingehen? Auf was würde deine Wahl fallen?
Boah. Ich glaube, es wäre mir wichtiger, mit wem ich dahin gehe, als welches das ist.
Das ist eine gemeine Frage.
Yeah.
Das ist ja schon gemein.
Ab und zu. Was wäre es bei dir?
Boah. Also ich war ja noch nicht in so vielen. Meine beste Erfahrung, dadurch, dass ich nicht in so vielen war, war es Jordner, ja, grundsätzlich, weil ich halt Seafood mag und den Laden toll fand und es war besonders, ja, sehr besonders. Genauso gut, aber Schloss Schauenstein hat mich auch begeistert. Es ist so schwer zu sagen, wo willst du nochmal hin, bevor du abnippelst?
Das habe ich so jetzt nicht gesagt.
Naja, aber so meinst du es? Dann vielleicht doch irgendein Gericht von der Oma. Na, keine Ahnung.
Eben, ja. Ja, wäre schwierig auch für mich jetzt eins auszuwählen von den ganzen vielen.
Ja.
Aber in Jordan, ich kann sehen, wie die also herzlich sind und nett. Also ja. Ich meine, es wäre auch eine nette, wahrscheinlich willst du, wenn es wirklich ein letztes Gericht ist, irgendwie noch eine nette Ambiance und
ja.
Bedienung haben und nicht nur einfach ein Restaurant, was alles ganz
ja.
uptight ist.
Ja, das sehe ich auch so. Soll ja Spaß machen. Ein letztes Mal.
Ja, dann Matthias, möchte ich die Folge an der Stelle beenden. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Ja, glaube, vielen Dank.
Unfassbar spannend zuzuhören. Ich weiß nicht.
Ja, durchaus. Es war auf jeden Fall mega spannend, das zu hören und die Perspektiven zu sehen. Am Ende des Tages teilt man die Leidenschaft durch gutes Essen und dann ist alles andere wahrscheinlich drumherum, oder? Hauptsache es schmeckt und macht Spaß und man kann solche Abende mit einer lieben Person teilen.
Jetzt bist du in München. Was steht heute Abend bei dir noch im Programm? Gehst du noch mal essen?
Heute gehen wir nicht mehr essen. Heute Abend fliege ich nach Kopenhagen und dann gehen wir hoffentlich zweimal essen. Wir haben schon eine Babysitter engagiert, erstmalig für die kleinen Kinder und ich hoffe, das geht gut.
Wo geht's hin in Kopenhagen oder was steht? Ist schon reserviert?
Ist schon reserviert, ja. Geranium, also 3-Sterne-Restaurant am Freitag und am Samstag AOC, also 2 Sterne, wo ich noch nicht war.
Warst du da schon?
AOC war ich noch nicht, Geranium auch noch nicht. Geranium habe ich keinen Platz bekommen damals und ja, wir wollten, hatten, also AOC kenne ich, aber hatten wir bis dahin nicht am Schirm.
Aber da gibt es jetzt keinen Trick, es ist normale Reservierung, Cranium.
Ja, ja.
Da brauchst du jetzt kein Computerprogramm. Ja, Matthias, dann ist es vor der Verabschiedung so, wie es tatsächlich immer ist, das letzte Wort, ich weiß nicht, ob du dich im Vorfeld mit den Folgen beschäftigt hast, das letzte Wort gehört tatsächlich immer meinen Gästen. Dementsprechend gibt es noch irgendwas, was du allen Hörern mitgeben wollen würdest?
Ich denke, dass jeder mal so ein schickes Zwei-Sterne-Essen. Auf jeden Fall, wenn jeder, der jetzt zuhört, hat sowas schon mal gemacht, aber auch die, es noch nicht gemacht haben, ist definitiv mal eine Erfahrung wert. Ich meine, es ist wirklich Kunst, im gewissen Sinne, dieses, wie ein Museum gehen, sich Kunst anzuschauen, das ist jetzt Kunst, die du essen kannst. Und wo kriegt man sowas sonst schon so fast 1:1 von jemand, der wirklich sehr, sehr gut in seiner Materie ist?
Alles sehr schön gesagt.
Ja, dann machen wir tatsächlich die Folge zu. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Matthias.
Vielen Dank.
Danke auch an dich, Maxi, fürs Dabeisein.
Ja, danke, dass ich da dabei sein durfte.
Und ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Gibt wieder eine Regelfolge. Mit wem? Lasst euch überraschen. Wir verabschieden uns.
Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, servus und macht es gut.